ernte Dank. Die wenigsten von uns werden tatsächlich mit Landwirtschaft zu tun haben. Manche haben vielleicht tatsächlich einen Garten und arbeiten da auch gerne drin. Aber so als Städter ist das eher die Ausnahme. Ernte Dank. Wenn wir darüber nachdenken, über Saat und über Ernte, dann geht es ja viel weiter, als dass wir nur über Nahrung nachdenken. Wenn wir heute ein Dankfest feiern, dankbar werden, uns dankbar einstimmen und uns auf Gott ausrichten in diesem Gottesdienst, dann ist es gut, wenn wir innehalten und uns fragen, was haben wir eigentlich gesät im letzten Jahr, in den letzten 9 Monaten vielleicht? Denn indem wir leben, säen wir auch immer irgendetwas aus, Gutes oder Schlechtes. Vielleicht fällt jedem von uns so für sich etwas ein, was wir gesät haben in den letzten Monaten. Oder was ist in deinem Leben gewachsen in den letzten Monaten? Und das können wir ganz persönlich nehmen, wenn wir unser Leben anschauen, unsere eigene Persönlichkeitsentwicklung. Das können wir aber auch in den Bereichen unseres Lebens, in unseren Beziehungen sehen, sei das in der Familie oder auf dem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, um uns herum, in unserem Umfeld. Was ist gewachsen? Und was haben wir ernten dürfen? Was haben wir gefeiert in den letzten Monaten? Denn ernten heißt ja auch, glücklich über das zu sein, was gesät wurde, was gewachsen ist und dass jetzt etwas sichtbar wurde von dem, woran wir bisher nur geglaubt haben, darauf gehofft haben. Und wenn wir ernten, dann waren Erntefeste immer in der Geschichte Freudenfeste, Dankfeste, Feste, wo man zusammenkam, um zu feiern. Ganz wichtig in unserer schnelllebigen Zeit ist doch, dass wir innehalten und feiern, dass wir genießen, dass wir heute genießen, was wir haben und dass wir morgen genießen, was wir haben und nicht innerlich schon wieder bei dem sind, was übermorgen folgt. Wenn du versuchst zu überlegen, was durftest du sehen, was ist denn gewachsen in diesem Jahr? Wo durftest du ernten? Wo konntest du feiern? Dann ist das ein ganzer großer Blumenstrauß. Und wenn wir jetzt einzelne Interviews kurz abgreifen würden, dann würden so viele verschiedene Facetten zusammenkommen. Und es ist gut innezuhalten und sich dessen bewusst zu werden. Erntedank verweist uns auf ein biblisches Prinzip von Saat und Ernte. Wir finden in der Bibel viele Bibelverse dazu. Wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Es ist ein Prinzip, dass das, was wir säen, auch zu ernten sein wird. Aber über all dem gibt es noch ein anderes, ein höheres Prinzip, wenn wir mit dem Neuen Testament, mit Jesus vertraut sind, nämlich über all dem von Saat und Ernte steht Gottes Gnadenbogen. Und der übersteigt dieses Prinzip. Und wir merken es ja schon, selbst da, wo wir säen durften, wo wir etwas einbringen konnten mit unseren Begabungen, merken wir doch, dass wir Gaben haben, sind ja selbst wieder ein Geschenk. Natürlich sind wir dafür verantwortlich, sie auszuprägen, aber alle Gabe ist ja Gabe von Gott. Dass wir also säen dürfen, ist letztlich wieder eine Gnade, die uns zukommt. Es ist nicht selbstverständlich, was wir haben, was wir mitbringen an unserer Persönlichkeit, an den Ressourcen, die wir haben. Und wenn etwas wächst, dann ist es auch wieder Gnade. Wir können darauf vertrauen und das sollen wir, aber wir haben doch so vieles gar nicht in der Hand. Wir können säen und haben es nicht in der Hand, ob und wann was wächst. Und selbst die Natur ist doch unerklärlich. Mir geht es zum Beispiel so, ich habe 2 Orchideen am Fenster stehen und die eine blüht immer, unerklärlich. Ich weiß gar nicht, sie kriegt immer ständig zu jeder Jahreszeit neue Blüten. Die andere blüht selten. Ich kann das nicht erklären. Sie werden nicht unterschiedlich behandelt. Und so merken wir doch, selbst wenn wir treu gießen, entwickelt sich die eine Pflanze so und die andere anders. Also es ist gut, wenn wir auch alles, wo wir säen dürfen, wo wir Wachstum erleben dürfen, wo wir ernten dürfen, nicht uns selbst zuschreiben und als Selbstverständlichkeit nehmen. Es ist immer auch ein Geschenk von Gott, dass wir das alles so miterleben dürfen. Also über diesem wahren Prinzip von Saat und Ernte gibt es Gottes Gnade. Und ich denke, ganz oft in unserem Leben merken wir ja auch, dass wir Dinge säen, die nicht gut sind. Und dann ist es so, als wenn Gott uns so eine Schaufel mit an die Hand gibt, dass da, wo wir Negatives gesät haben, dass er uns die Gnade schenkt, dass wir, bevor das Negative tiefe Wurzeln gräbt, umkehren dürfen. Sozusagen den Boden nochmal umgraben können, nochmal etwas entfernen und ausreißen können, damit nicht in uns Negatives tiefe Wurzeln trägt. Die Gnade von Umkehr, von neuer Aussaat. Gott schenkt uns Gnade, von seiner Gnade leben wir, beim Säen, beim Wachsen und beim Ernten und Feiern. Also Erntedank verweist uns auf unsere Beziehung zu Gott, auf unseren Schöpfer, auf den wir angelegt sind. Wenn es heute darum geht, dass wir ein Stück Rückblick halten, innehalten, um Dankbarkeit zu kultivieren, dann ist das auch eine Möglichkeit, ein Weg, wenn wir dankbar werden, Gott zu lieben. Warum sollten wir Gott lieben? Wenn wir in die Bibel schauen und sehen, was uns da für ein Gott entgegenkommt, dann haben wir allen Grund, diesen Gott zu lieben. Der Vers für Michel, sein verlängerter Name wäre ja Michael, und das heißt, wer ist wie der Herr unser Gott? Wer ist wie Gott? Steht im Psalm 113, Vers 5. Wer ist wie der Herr unser Gott, der in der Höhe thront, der herabblickt auf alles, was im Himmel und auf der Erde ist? Und diese Frage ist natürlich rhetorisch gemeint, nicht eine echte Frage, die den Beter bewegt, sondern er hat die Antwort. Und alle, die damals zusammenkamen im Volk Israel und gefeiert haben, wussten die Antwort. Niemand, nein, niemand ist wie unser Gott, der Herr. Und wenn wir in den Vers schauen, dann finden wir dreierlei zu Gottes Wesen. Wer ist wie der Herr? Er ist einzigartig. Niemand ist wie er. Er thront in der Höhe. Das verweist uns zunächst einmal auf Gottes Größe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt so viele Situationen, wo wir mit Nöten konfrontiert werden, in unserem eigenen Leben, im Leben, in unserem Umfeld. Und dann sind wir als Menschen oft ohnmächtig. Wir teilen einen Schmerz und bewegen die Geschichten. Aber es liegt nicht in unserer Macht zu helfen. Wir können uns an Gott wenden im Gebet. Aber in solchen Situationen möchte die Dunkelheit Überhand nehmen und uns hinunterziehen. Und ich erinnere mich an viele Situationen in meinem Leben, wo ich dann Lieder angemacht habe, angehört habe, mitgesungen habe, die mich auf etwas Größeres verweisen, auf das Licht, das Dunkelheit besiegt. Lieder wie Lord Reign in Me oder Hallelujah, Our God Reigns. Halleluja, unser Gott regiert. Und in dem Lied heißt es, er regiert, ruf es aus, über unseren Regierungen, über unseren Familien, über unseren Nachbarschaften, über der Zerbrochenheit von Menschen. Das hat mich immer wieder ermutigt, dass mich Nöte nicht runterziehen, sondern dass ich mich darüber erheben darf, nicht weil ich eine Antwort hätte oder eine Lösung hätte, sondern weil ich dem Gott vertraue, der im Regiment sitzt. Gott regiert. Gott ist der, der in der Höhe thront. Wir sagen ja manchmal so zwischenmenschlich, der blickt's nicht oder der blickt's. Also Gott ist der, der es blickt. Er hat den Durchblick. Er sieht alles an. Für ihn setzt sich das, was für uns noch wilde Puzzleteile sind und im Dunkeln liegt, längst zusammen zu einem Bild. Er regiert. Und wie wohltuend ist das, wenn wir das glauben dürfen, wenn wir über Situationen, die gar nicht das widerspiegeln, was Gott sich für diese Welt wünscht, wenn wir über diesen Situationen ausrufen, Gott, du regierst, ihm unser Vertrauen aussprechen, dass, obwohl wir vielleicht noch gar keinen Ausweg sehen, keine Lösung sehen, uns wie ohnmächtig fühlen, das an ihn abgeben dürfen, diese Situation, und dann darüber froh werden und uns weiter eine Friede und Freude erfüllt angesichts herausfordernder Situationen, weil wir ausrufen und unserer Seele zusprechen, Gott regiert über allem. Gottes Größe ermutigt. Ermutigt überall, wo Hoffnungslosigkeit ist, wo Schmerz und Leid ist. Es ermutigt, an einen großen Gott zu glauben, der in allen Situationen mehr hat, als wir uns vorstellen können. Und sich dafür zusammenzutun, sich darauf zu besinnen, das zu proklamieren, auszurufen, im Voraus. Das kann uns Frieden schenken. Also Gottes Größe sehen wir hier in diesem Text. Nun könnte man ja meinen, wenn das so formuliert ist, der in der Höhe thront und der herabblickt auf alles, dass wir so einen Gott haben, wie er in anderen Religionen vertreten wird, zwar einen sich herabneigenden Gott, der barmherzig ist, aber der eben doch weit weg ist und auf Distanz ist. Aber wir Christen lesen diesen Bibeltext ja vom Neuen Testament. Und wer thront denn jetzt in der Höhe? Es ist Jesus Christus, der jetzt zur Rechten Gottes auf dem Thron sitzt. Und Jesus ist der Mensch gewordene Gott. Er ist auf Augenhöhe gekommen, ja eigentlich noch viel tiefer, in seiner Hingabe für uns bis ans Kreuz demütigt er sich unter uns. Es ist ein Gott der Liebe und deshalb lesen wir diesen Text nicht auf eine Distanz hin, sondern auf eine unbeschreibliche und erstaunliche Nähe hin. Da sitzt Jesus Christus, der Mensch wurde für uns, der alles Leid durchlebt hat. Und er sitzt auf dem Thron mit einem ganz besonderen Verständnis für dich und für mich in jeder Situation. Er blickt auf uns und indem er auf uns blickt, soll da nicht die Distanz gespiegelt sein, sondern spüren wir förmlich, wenn wir diesen Text neutestamentlich lesen, er sieht auf uns, er gibt uns sein Ansehen. Das heißt, er gibt uns Wert. Er blickt auf uns, er sieht dich in deiner Situation, er schaut auf dich mit unbeschreiblicher Freude. Weil du sein Geschöpf bist und weil er für dich alles gegeben hat. Er ist dein Erlöser. Das heißt, er sieht dich mit liebenden Augen. Da ist ein Gott, der mächtig ist und zugleich Liebe ist. Und darüber können wir dankbar werden, so einen Gott zu haben, so einem Gott zu folgen. Es gibt so viele Götter in unserer Welt, die Menschen sich machen. Und menschliche Bilder greifen immer zu kurz, denn keiner hätte sich so einen Gott ausdenken können. Dass ein Gott durch und durch Liebe ist, das überschreitet all das, was wir uns vorstellen können. Und wenn das steht, er blickt herab auf alles, dann heißt das doch, du bist ihm wichtig mit allem, was gerade dein Leben umtreibt. Alles ist ihm wichtig. Sein Interesse gilt dir. Und so wird dieser Vers auch ein großartiges Zeichen der Fürsorge Gottes. Er sorgt für dich, er hat dich im Blick mit liebevollen Augen und er hat die Macht, dir zu helfen, dich zu retten, alles zum Guten zu wenden, dich zu schützen, dich zu tragen. Was ist das für ein Vorrecht, Kindern so einen Gott von klein auf ins Herz zu pflanzen. Wenn wir dieses Gottesbild auf uns wirken lassen, wenn wir diesen Gott einladen, uns heute zu begegnen in seiner Größe, in seiner Liebe und in seiner Fürsorge, dann hat das eine tiefe Auswirkung auf uns. Dankbarkeit und Liebe drücken sich aus. wenn ich mich mit Eltern treffe und Paten zur Kindersegnung, dann lesen wir jedes Mal auch 5. Mose Kapitel 6. Für Juden ein ganz zentrales Kapitel. Es beginnt damit: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Er ist einzigartig. Und es beginnt mit diesem Höre Israel. Jakob im Alten Testament, einer der ältesten Erzväter, von dem wir hören, war ein Betrüger. Und Gott gibt ihm einen neuen Namen, den Namen Israel. Und wenn Gott einen neuen Namen gibt, dann gibt er damit eine neue Identität. Und damals ging es darum, dass das ganze Volk hört. Und das wünschen wir uns auch für unser Volk, dass unser Volk Gottes Stimme hört. Aber das gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Höre. Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. So beginnt nämlich alle Dankbarkeit, dass wir uns erstmal öffnen und innehalten und hören. Deshalb ist es so gut, dass wir den Sonntag haben und eine gute Gewohnheit gebildet haben mit allen Christen auf der Welt, sich Zeit zu nehmen für Gott, hinzuhören, innezuhalten. Natürlich nur stellvertretend für jeden Tag auch, an dem wir uns Nischen suchen und setzen, auf Gott zu hören, innehalten und hören. Wenn es um uns als Person geht, dass wir auf Gott hören, hinhören, dann ist ja interessant, was der Begriff Person eigentlich heißt. Person kommt aus dem Lateinischen und besteht aus zwei Worten, nämlich aus per hindurch und sonum ton. Das heißt also eigentlich, eine Person ist jemand, durch den man hindurch etwas klingen hört. Wir sind sozusagen alle eine Person, sprich ein Resonanzkasten, ein Resonanzboden. Aus uns soll etwas klingen, aus unserem Leben soll etwas klingen. Und da wir auf unseren Gott, den Schöpfer hin, geschaffen sind, seine Ebenbilder sind, soll sozusagen aus unserem Leben heraus Gott hervorklingen. Und da können wir uns heute fragen, was kommt denn durch mich zum Klingen in dieser Welt, in meinem Alltag? Was kommt zum Klingen? Was ist das für ein Klang? Sind das schräge Töne? Sind das gute Töne? Ist das eine Melodie, die auf den Himmel weist? Dazu sind wir gerufen, berufen. Und deshalb müssen wir zuerst einmal hinhören, damit wir etwas aufnehmen können von der Gegenwart Gottes in unserem Leben und das wieder weiter klingen kann in die einzelnen Situationen unseres Alltags. Und wie schön ist das? Was für ein Privileg, wenn Familien ihre Kinder so prägen können, dass ein Familienleben so ein Raum ist, in dem Gott zum Klingen gebracht wird. Wie gut ist das, wenn wir Beziehungen so leben, dass in dem Raum, in dem wir sind, Gott klingt, seine Größe, seine Liebe, seine Fürsorge zum Klingen gebracht wird. Was für ein schönes Bild. Wir sind alles verschiedene Persönlichkeiten. Und heute haben wir besonders Michel gesegnet und wir wünschen uns förmlich, dass durch sein Leben Gott zum Klingen kommt. Und wir können mithelfen, indem wir für Michel beten, indem wir ihm gute Vorbilder sind. Und das lässt sich jetzt auf jeden übertragen. Wir gemeinsam können ein Wohlklang sein für Gott. Hier als Christusgemeinde Barmbek Nord in Barmbek. Und jeder, wo er lebt, in seinem Umfeld. Bist du eine Person? Was klingt denn durch dich? Kommt Gott durch dich zum Klingen? Und in diesem Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, heißt es, du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und deiner ganzen Hingabe und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und da zucken wir vielleicht heute, die wir von Zeitgeist geprägt sind, einschärfen. Das klingt so negativ einschneidend. Aber wir haben darüber gesprochen, in dem Wort einschärfen klingt ja auch scharf. Und wir wollen unseren Kindern, wir wollen Menschen um uns ein scharfes Bild von Gott vermitteln. Deshalb ist einschärfen immer noch auch heute ein guter Begriff. Denn ein unklares Bild von Gott dient niemandem. und dient zu vielen Missverständnissen. Aber wenn wir ein scharfes Gottesbild vermitteln, ein biblisches Gottesbild, ein Bild, das geprägt ist durch Jesus Christus hindurch, das führt auch zu einer Klarheit im Leben. Und diese Worte sollen in deinem Herzen sein und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, klar machen und sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und auf dem Wege gehst, wenn du dich hinlegst, wenn du aufstehst. Das ist hier vierfach beschrieben und umfasst den ganzen Alltag. Wir dürfen, und das ist ein Privileg, Gottes Wort in unserem Herzen tragen, Gottes Wesen in unserem Herzen tragen. Morgen schon, wenn wir aufstehen und wenn wir dann in den Tag gehen, ob wir nun sitzen, vielleicht im Büro oder zu Hause. Und wenn wir unterwegs sind, bis wir uns wieder niederlegen. Gottes Wort im Herzen tragen und davon reden. Und es heißt, und du sollst sie als Zeichen, die Worte Gottes als Zeichen an deine Hand binden. Deshalb gibt es vielleicht diese WWJD-Bänder oder andere Erinnerungszeichen, die manche tragen. Und sollst sie als ein Merkzeichen zwischen deinen Augen haben und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore schreiben. Wenn man in Israel ist, das war ich ja dieses Jahr erstmalig, dann fällt auf, dass an jeder Tür, durch die man tritt, eine Mesusa, so ein kleiner Behälter schräg angebracht ist. Und in diesem Behälter ist die Abschrift dieser Worte: Höre Israel, der Herr ist dein Gott, er ist einzig. Und das soll jeden erinnern, sobald er durch eine Tür geht, und das wäre dann egal, ob ihr vom Büro zum Nachbarbüro geht oder ob ihr durch eure Haustür geht oder wo immer ihr hingeht, immer wieder erinnert euch dieser kleine Behälter mit der Schriftrolle daran, dass Gott der Herr ist und er einzig ist und dass seine Worte Leben schaffen, auch in deinem Alltag. Natürlich kann so ein Erinnerungszeichen so nur noch zu einer Form verkommen, dann hilft es uns nicht. Aber wenn wir mit Formen etwas Tiefes verbinden, dann können solche Erinnerungszeichen uns immer wieder lehren. Dann halten wir vielleicht inne mit dem Blick auf solche Zeichen in unserem Leben und wir erinnern uns an den guten und großen und liebenden, fürsorglichen Gott in den einzelnen alltags- und beruflichen Situationen. Interessant auch, dass es verschiedene Auslegungen dazu gibt, warum diese Mesusa, dieser Behälter, schräg an der Tür angebracht ist. Eine Interpretation davon ist schief, damit wir uns erinnern, nur Gott kann alles gerade und richtig machen. Wir Menschen machen alles doch unvollkommen schief. Aber Gott ist der, der alles gerade und richtig macht. Ich finde diesen Bibeltext eine gute Aufforderung, dass wir uns überlegen, wo wir in unserem Leben Rituale, Zeichen setzen, dass wir eine Erinnerungskultur haben, die uns hilft, in unserem Alltag gute Gewohnheiten zu prägen und weiter auszuformen, dass Gott nicht in Vergessenheit gerät. Und ich denke, wir sind in unserer Gesellschaft besonders gefährdet, einmal weil unsere Zeit so schnelllebig ist und weil es uns so gut geht. Nun mag vielleicht der eine oder andere sagen, also meine persönliche Situation ist gerade gar nicht gut. Und trotzdem müssen wir doch sagen, wir sitzen gerade alle auf einem einigermaßen bequemen Stuhl. Jeder hätte heute, wenn er es gewollt hätte, vermutlich frühstücken können. Wir wissen alle, wo wir heute Abend unseren Körper zur Ruhe betten können. 90% der Weltbevölkerung haben nicht so eine existenzielle, materielle Sicherheit wie wir. Und das bedeutet ja auch, ein Teil Sorgen nicht zu haben. Also ich denke, gerade wir brauchen eine Erinnerungskultur, dass wir jeden Tag dankbar werden, dass unser Leben eine Haltung von Dankbarkeit entwickelt. Und wir können merken es ja, wenn wir sprechen, was fällt uns zuerst ein? Ist das Dankbarkeit? Sind wir Menschen, denen andere begegnen und die von uns, wenn sie Tschüss gesagt haben, sagen würden, hey, mir ist ein dankbarer Mensch begegnet? Darüber können wir reflektieren. Was sagen wir so in unserem Alltag? Was ist das Bestimmende? ist das tatsächlich Dankbarkeit? Und Dankbarkeit ist der Weg, Gott zu lieben, weil wir sehen, wo er in unserem Leben ist, was er tut und wie er ist. Höre Israel, höre, wer immer du heute da bist und sitzt, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wie willst du Gott und der Welt deine Liebe zeigen? In Worten? In der Bibel heißt es, wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Und nun gibt es ja die Stilleren unter uns und diejenigen, die vielleicht kommunikativer sind, aber doch ist ja ein Teil unserer Ebenbildlichkeit unsere Sprachfähigkeit. Gott hat uns Sprache verliehen, damit wir Worte finden, mehr oder weniger. Aber in jedem Fall gibt es keine Dankbarkeit, die innen versteckt bleibt. Christen zu allen Zeiten haben Worte gefunden. Und je kreativer sie waren, haben sie Lieder gefunden, haben sie Texte erfunden, um Gottes Größe und ihre Dankbarkeit auszudrücken. Also, wenn wir überlegen, wie wir Gott, unsere Liebe und wie wir anderen Gottes Liebe und auch unsere Liebe zeigen wollen, dann wird es in Worten bestehen. Das ist natürlich. Gott hat uns Sprache geschenkt. Das heißt, wenn Dankbarkeit in unserem Herzen kultiviert ist und Liebe zu Gott wächst und weiter wachsen darf, dann werden wir Worte finden. Dann werden wir Dinge nicht selbstverständlich nehmen. Und vielleicht können wir das heute mitnehmen als Gedanken. Willst du deinen Kollegen, den Menschen um dich, deinen Kindern, deinen Eltern, deinen Freunden, deinen Nachbarn etwas Gutes weitergeben? Worte haben Macht. Wie vielen Menschen tut es gut, wenn sie hören, dass sie Wertschätzung bekommen. Dein Leben kann ein Leben sein, wo ganz viel Wertschätzung für andere wächst. Und das andere wäre, Gott zu dienen. Jesus hat uns das vorgemacht. Die größte Freiheit besteht ja im Absehen von sich selber. Nicht darin, von sich selbst gering zu schätzen, sondern einfach weniger an sich selbst zu denken und andere in den Blick zu bekommen. Frei zu werden von sich selbst, von der Selbstzentriertheit und andere zu sehen und eine Freude dabei zu haben, ihnen zu dienen. Und wir können dabei heute reflektieren, wem haben wir gute Worte geschenkt in der letzten Zeit? Wem haben wir gedient im Namen Jesu? Weil wir, indem wir Menschen dienen, ihm dienen, weil er es uns vorgemacht hat, weil es eine Lebenserfüllung ist, Menschen zu dienen und damit Gott selber zu dienen. In Spanien steht ein alter römischer Aquädukt, 109 nach Christus gebaut. 1800 Jahre lieferte er tatsächlich frisches und klares, kühles Wasser. Und jetzt ist es eigentlich nur noch eine Ruine, merkwürdigerweise. Nach 1800 Jahren Dienst an der Menschheit kamen Menschen leider auf die Idee, dass dieser Aquädukt ein Wunderwerk wäre, das es zu erhalten gelte. Aber es zu erhalten, dachten sie, würden sie es am besten, wenn sie diesen Aquädukt schonen würden. Und so legten sie andere Wasserleitungen und leiteten das ganze Wasser um. Und innerhalb von wenigen Jahren, nämlich eigentlich genauer gesagt einem Jahr, stürzte dieser Aquädukt ein. Was die Menschen damals nicht im Voraus ahnen konnten, war, dass, weil sie andere Wasserleitungen gebaut hatten, dieser Aquädukt ja keine Wasser mehr führte und die Sonne deshalb den Mörtel so austrocknete, dass das ganze Bauwerk einfiel. sozusagen ohne Betrieb fiel das Bauwerk ein, das 1800 Jahre funktioniert hatte. Unglaublich. Und es ist ein Bild dafür, dass wenn wir nicht in Betrieb sind, wenn wir nicht schöpfungsgemäß unserem Schöpfer und der Schöpfung dienen, dann werden wir ausbrennen, die Sonne wird uns austrocknen und wir werden verfallen. Nur da, wo wir in ein Leben einsteigen, was uns der Schöpfer schenkt, nämlich aus seinem Kraftzustrom, aus seiner Frische zu leben und diese Frische auch wieder weiterzuleiten, werden wir lebenserhaltend sein. Also dienen ist eigentlich ein Privileg, weil wir darin Gott ähneln und Gott darin wirkt, in dem, wo wir aus seiner Kraft heraus diese Kraft weiterfließen lassen. Und dann ist eine gute Möglichkeit das Geben, dass wir etwas von dem, was wir haben, weitergeben. Und natürlich wird es auch immer wieder darum gehen, wie wir mit unserem Geld haushalten. Dass wir maximal sparsam sind, damit wir maximal großzügig sein können. Vielen Menschen auf der Welt geht es so viel schlechter und es gibt so viel gute Werke, die wir unterstützen können und wo es einfach auch unsere Finanzen braucht, weil wir besser gestellt sind. Wir können mithelfen, Gottes Reich zu bauen mit unseren Ressourcen, mit unseren Worten, mit unserem tatkräftigen Dienen, aber auch mit unserem praktischen Geben. Wie willst du Gott und der Welt deine Liebe zeigen? Interessant ist, dass es im Neuen Testament noch ein paar ergänzende Stellen zum Thema Dankbarkeit gibt. Und zwar sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also in allem Gott danken, das ist eine echte Übung. Und ich glaube, das können wir nur mit einem gesunden Gottesbild, wenn wir wissen, dass dieser Gott, dem wir jetzt schon danken, in allem, auch in allem Schweren, dass dieser Gott Liebe ist, dass dieser Gott allmächtig ist, groß ist und dass dieser Gott fürsorglich ist. Nur dann gewinnen wir die Einstellung, die Kraft, die Freude, diesem Gott in allem zu danken. Und dann der andere Vers: Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also das bedeutet doch offensichtlich im Voraus. Zu feiern, wenn die Mauer gefallen ist, das ist ja weniger kompliziert als zu feiern, wenn sie noch steht. Wir dürfen im Glauben Gott im Voraus danken, weil wir ihn immer besser kennenlernen und ihm vertrauen, was er wirken wird, weil er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, also im Voraus. Und was wir machen werden, jetzt gleich und in jedem Gottesdienst und hoffentlich, was unser Leben durchzieht, ist Lobpreis. Lobpreis ist sozusagen ein Geburtshelfer des Guten, das in unserer Mitte zur Welt kommen soll. Da, wo wir beginnen, Gott zu loben, ihn über alles zu stellen, seine Liebe zu rühmen, seine Fürsorge zu sehen, da wird unser Herz weit. Da bekommen wir neue Impulse aus dieser Gegenwart Gottes, in die wir damit treten. Gott sieht uns an. Er hat uns Ansehen gegeben. Und wir dürfen ihn wiederum anschauen. Und indem wir Gott sehen, indem wir ihn suchen, seine Begegnung suchen, seine Gegenwart aufsaugen, werden wir verwandelt in sein Bild, steht im Neuen Testament. Wir werden dem ähnlich, was wir lieben. Wenn wir Gott lieben, werden wir ihm unweigerlich ähnlich. Wenn wir Gottes Gegenwart aufsaugen, dann werden wir seine Gegenwart abstrahlen. Gott sieht uns und wir dürfen ihn ansehen. Und Glaube hat dem Ansehen Gottes einen Namen gegeben, Lobpreis. Wir dürfen Gott loben, gemeinsam loben. Und ich denke, die Bibel ist so voll mit guten Geschichten, an die wir uns erinnern dürfen und die uns Mut machen für unsere Situation, dass wir diesen Raum betreten können, diesen Raum der Dankbarkeit, jetzt gemeinsam hier mitten unter uns und Gottes Gegenwart suchen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, was für ein Vorrecht, dass es dich gibt. Dass wir nicht vaterlos, mutterlos sind in dieser Welt, sondern dass du da bist. Dass du da bist, Jesus Christus, als Erlöser und Heiland, um uns immer wieder herauszuretten und zu heilen in aller Tiefe, wo wir es brauchen. Dass du da bist, Heiliger Geist, als Tröster, als der, der uns belebt und erfrischt. Danke, dass du uns heute neu einlädst, dass du uns entgegenkommst, dass wir dir einen Boden bereiten, dass wir wie ein guter Ackerboden sind, deine Impulse aufsaugen und wachsen lassen. Danke, dass du uns so viel Grund gibst, zu feiern, zu danken, zu loben. Weil du bist, wer du bist und weil du deine Güte in unserem Leben versprühst. Und das mitten in allen Situationen, denn jede Situation bekommt ja einen anderen Anstrich, weil du da bist. Und wenn wir dann mit dir rechnen, dann erfüllt uns tiefer Friede und eine göttliche Freude in allem und im Voraus. Und dann können wir im Lob vorwegnehmen, was der Glaube schon sieht. Danke Gott, dass du da bist, dass du für uns bist, wer du bist. Niemand ist wie du, du bist einzigartig. Und so können wir eigentlich nichts anderes, als uns heute ganz bewusst wieder unter deine Regie zu stellen. Wir wollen nichts anderes als unter deiner Regierung leben, aus deiner Liebe, unter deiner Fürsorge. Und unser Leben soll für dich klingen. Wir gemeinsam als Geschwister wollen einen großartigen Klang bilden für dich. Und viele Menschen sollen hören und innehalten, weil sie durch uns eine Ahnung bekommen, wer du bist, wie du bist. Und wir wollen feiern, was du wachsen lässt. Wir geben dir neu unser Leben. Du bist gut, du bist einzigartig. Amen.